Wie stellen sich Menschen heute Gott vor? Manche sehen Gott als einen alten Mann, der sich, nachdem er die Erde geschaffen hat, voll fertig war mit der Schöpfung, sich nun zur Ruhe gesetzt hat und nur noch von Weitem zuschaut. Ein anderes Bild, das manche Menschen von Gott haben, ist ein Rentner, der jeden Tag frühmorgens aufsteht, in seinen Garten geht, Blumen schneidet und wenn du Rat brauchst, dann kannst du zu ihm kommen und ihn um Rat bitten. Manche sagen, Gott sei einfach nur ein guter Zuhörer, ein Helfer, einer, der gar keine Bedingungen hat, der ganz zufrieden ist mit deinem jetzigen Leben, so wie du es lebst. Oder er ist ein persönlicher Berater, ein Unterstützer. Er hilft dir bei allem. Er will, dass es dir gut geht, dass du glücklich und gesund bist. Er hilft dir, dein bestes Leben hier auf dieser Erde zu haben. Das ist ein anderes Bild, das Menschen haben. Und ich hoffe, du merkst, dass bei dieser Vorstellung, bei der Aussage, die ich gerade gemacht habe, Gott als nicht der Gott der Bibel dargestellt wird, sondern ein völlig falsches Bild von Gott. Und wir finden heute noch eine weitere verbreitete Ansicht, eine Vorstellung von Gott, und zwar, dass Gott sich ändert. Wenn wir Gott im Alten Testament anschauen, dann sehen wir dort einen zornigen, einen ungeduldigen, unbarmherzigen Gott. Er befiehlt, ganze Völker auszulöschen, zu vernichten, nichts übrig zu lassen. Doch wenn du ins Neue Testament schaust, dann findest du dort einen liebenden Gott, einen geduldigen Gott, einen barmherzigen und einen sanftmütigen Gott. Doch wenn du die Bibel liest und wenn du konsequent bist, dann weißt du ganz genau, dass Gott sich nicht ändert. Hebräer 13, Vers 8 oder Jakobus 1, Vers 17. Gott ist barmherzig, Gott ist geduldig und Gott ist voller Liebe. Aber er ist genauso heilig, gerecht, zornig und eifersüchtig. Auch hier finden wir Bibelstellen über diese Eigenschaften. Unsere Bibelstelle, die wir in der Schriftlesung gelesen haben, beschäftigt sich heute mit einer Frage. In Vers 20 haben wir es gelesen oder hat Andreas uns gelesen. Dort fragt das Volk Israel, wer kann vor dem heiligen Gott bestehen? Und das ist auch heute mein Predigtthema. Wer kann vor dem heiligen Gott bestehen? Es gibt natürlich viele wichtige Fragen im Leben eines Menschen, aber ich denke, es ist keine Frage, die wichtiger ist als diese. Es ist eigentlich die wichtigste Frage, die wir uns heute stellen müssen. Jeder von uns wird eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Wer oder wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen? Das ist die Frage, die sich heute jeder Mann, jede Frau, jeder Junge und jedes Mädchen stellen muss. Wie kann ich, der ich ein Sünder bin, vor einem heiligen, vor einem gerechten, vor einem rechtschaffenen Gott bestehen, vor ihm treten und nicht verzerrt zu werden von seinem Zorn, von seiner Heiligkeit? Das ist eine Frage, die eigentlich schon auch wichtig geworden ist zur Zeit der Reformation. Martin Luther hat sich mit dieser Frage beschäftigt vor seiner Bekehrung. Wie kann er vor einem gerechten Gott bestehen und hat verschiedene Dinge getan, sich selbst gepeinigt, erniedrigt, draußen geschlafen, stundenlang gebeichtet, bis er die Antwort, bis Gott ihm durch seine Gnade die Antwort im Römerbrief gegeben hat, dass nur durch Glauben allein wir vor Gott bestehen können. Lasst uns gemeinsam die Bibelstelle aufschlagen, die wir heute betrachten, 1. Samuel Kapitel 6, und wir werden das ganze Kapitel 6 anschauen. 1. Samuel Kapitel 6. Ich möchte es nicht nochmal lesen, nur die Stellen, die ich dann für meine Punkte brauche. Und der erste Punkt, den wir uns heute gemeinsam anschauen, ist: Gott ist heilig. Der erste Punkt: Gott ist heilig. Im allerersten Vers, im 1. Samuel Kapitel 6, da lesen wir, dass die Bundeslade 7 Monate bei den Philistern war. Und ich möchte ganz kurz wiederholen, wie eigentlich diese Bundeslade, die beim Volk Gottes war, zu den Philistern gekommen ist. Wie diese Bundeslade, die eine Kiste aus Akazienholz ist, in dem die 10 Gebote, der Stab Aarons und das Manna aufbewahrt sind. Die Bundeslade, die als Gegenwart Gottes, als Führung Gottes, als Wort Gottes, aber genauso auch als Gnade Gottes gesehen wurde, wie diese nicht mehr unter dem Volk Gottes ist, sondern wie sie jetzt bei den Philistern ist. Im 1. Samuel Kapitel 4 haben wir gemeinsam betrachtet, dass das Volk Gottes gegen die Philister gekämpft hat. Dabei sind 3.000 Menschen gestorben. 4.000 Krieger sind gestorben. Und das Volk Gottes, Israel, ist nun geschockt von dieser Niederlage. Sie versammeln sich und die Führer, sie haben doch so eine geniale Idee. Lasst uns die Bundeslade mit uns nehmen zum Schlachtfeld und dann wird Gott mit uns sein. Viele dachten, Gott würde niemals zulassen, dass Gott die Bundeslade wegnehmen lässt. Andere dachten, die Bundeslade sei ihr Glücksbringer. Und vielleicht weitere dachten, die Bundeslade sei ihr Gott. Ausleger bezeichnen diese Kapitel von Kapitel 4 bis Kapitel 6 die Theologie der Bundeslade. Um Gott, wie Gott seinem Volk zeigt, dass er unter ihnen wohnt. Und nun haben sie die Bundeslade mitgenommen, es sind die Söhne Elis, die sie hinbringen, die Bundeslade als Glückbringer vor Ort. Gott soll nach ihrer Pfeife tanzen, Gott soll genau das tun, was sie wollen, und zwar einen Sieg über die Philister bringen. Doch wir haben gelesen, oder wir lesen Kapitel 4, dass Gott seinem Volk eine Lektion erteilen will. Es sterben 30.000 Männer, und das sind keine Philister, sondern das sind die Israeliten. Bei dieser Niederlage wird die Bundeslade weggenommen und Ausleger gehen auch davon aus, dass die Stadt Silo, in der wo Eli gelebt hat und die Bundeslade stand, wo so ein kleiner Tempel war, dass diese auch vernichtet worden ist, weil wir später im ganzen Samuelbuch kein einziges Mal von der Stadt lesen, sondern nur noch von Samuels Heimatstadt Rama, wie er dort gerichtet hat. Der Zustand vom Volk Gottes ist: Sie haben keine Herrlichkeit. Und die Frau von Pinhas fasst es eigentlich ganz gut zusammen, indem sie ihren ersten Sohn, der eigentlich Freude bereiten sollte, einen so traurigen Namen gibt wie Ikabod, der bedeutet keine Herrlichkeit oder die Herrlichkeit ist weg. Die Philister, voller Freude über den Sieg und die Bundeslade, einen fremden Gott eingenommen, bringen die Bundeslade zu ihrem Tempel nach Asdod. Und zwar dort ist der Tempel Dagons, eine Art Fischgott, also halb Mensch, vom Bauch aus nach oben und nach unten ein Fisch, eine Fischstatue. Doch wir lesen Kapitel 5, wie Gott seine Herrlichkeit offenbart. Gott benötigt kein Zutun seines Volkes, kein Zutun der Menschen, sondern er selber offenbart seine Herrlichkeit unter seinen Feinden und schlägt den Götzen Dagon nieder. Zuallererst mal lesen wir, dass die Philister, also die Priester der Philister, Dagon anbetend vor der Bundeslade finden. Sie stellen sie wieder auf und am nächsten Abend ist Dagon geköpft, enthauptet und seine Arme sind abgerissen und liegen auf der Schwelle. Doch hier hat das nicht aufgehört. Gott hat die Völker oder das Volk angefangen, mit einer Pest zu schlagen. Wir haben gelesen, Mäuse und Beulen hat sie überfallen. Und so fängt an, Asdod die Bundeslade weiterzugeben in ein anderes Dorf. Und das andere Dorf bekommt genau die gleichen Plagen, die gleichen Probleme und sie schicken sie weiter. Und bevor die Bundeslade überhaupt in das dritte Dorf kommt oder in die dritte Stadt der Philister, da schreien schon die Bewohner: Warum bringt ihr die Bundeslade zu uns? Wollt ihr uns umbringen? Und das Interessante ist, dass in 1. Samuel 5 die Philister schon verstanden haben, dass die Bundeslade wieder zurück soll zu dem Volk Gottes. Doch sie haben nichts getan. 7 Monate ist die Bundeslade unter den 5 Städten der Philister. Wir lesen im 5. Kapitel schon bei der allerersten Plage, in der allerersten Stadt, haben die Völker oder haben die Bewohner gesagt, die Hand Gottes ist schwer über uns. Doch es dauerte 7 Monate, bis sie aufgegeben haben. Ja, man kann eigentlich sagen, die Philister waren ein stures und stolzes Volk. Sie wollten diesen Gott, den sie eingenommen haben, nicht aufgeben. Denn sie haben ihn gefangen genommen. Doch jetzt im Kapitel 6, nachdem die Bundeslade 7 Monate bei den Philister war, sagen die Ältesten der Philister, okay, wir müssen die Bundeslade jetzt loswerden. Jetzt müssen wir handeln. Wir müssen etwas tun. Denn die Plage, die sie eingenommen hat, war nicht einfach nur eine Plage von Mäusen, die sie gestört hat, und Beulen, die gewachsen sind, sondern Menschen sind bei dieser Plage gestorben. Und Ausleger behaupten, dass in diesen 3 Kapiteln etwa 35.000 bis 50.000 Menschen gestorben sind. Und so machen sich die Ältesten auf und fragen nun ihre Priester und ihre Wahrsage: Sagt uns, womit sollen wir diese Bundeslade zurückschicken? Und diese Aussage, diese Frage offenbart einen wichtigen Punkt uns über die Philister. Die Führer verstehen, dass sie die Bundeslade nicht einfach so zurückschicken konnten, dass sie nicht einfach so auf die Schnelle alles zusammenpacken, die Bundeslade auf eine Kiste, einen Wagen stellen und zurückschicken. Sondern sie haben verstanden, sie müssen etwas mitgeben. Sie müssen ein Schuldopfer mitgeben. Viele Menschen, die in einen Sturm geraten oder was Außergewöhnliches erleben, schieben es irgendeinem Gott zu. Ja, die sagen, es ist der Gott des Windes, dass ich jetzt im Sturm bin, ich muss diesen Zorn stillen. Und auch die Philister hatten genau dieses Verständnis. Sie wussten, sie haben ein Problem mit einer Gottheit und dessen Zorn ist über sie. Aber es ist nicht nur eine erfundene Gottheit wie Dagon, der von Menschenhand aufgestellt werden muss, sondern es ist ein Problem mit dem lebendigen Gott Jahwes. Der Zorn, der über sie ist, ist von diesem lebendigen Gott Jahwe. Und dass sie anstatt zu dem Volk Israel gehen und fragen, was können wir oder was müssen wir diesem heiligen Gott opfern, damit er seine Plage wieder von uns nimmt, damit er die Plage von uns nimmt, suchen sie sich Rat bei ihren gottlosen Priester und Wahrsager. Ich habe einen Bericht gelesen von einem Sherpa. Ein Sherpa, der hilft Wanderern auf den Mount Everest zu steigen. Er kennt die besten Routen, er kennt das Wetter, er weiß, wann man Pause machen sollte und welchen Weg man gehen darf. Und dieses Jahr 2019 hat er seinen eigenen Rekord gebrochen. Er ist zum 23. Mal auf den Mount Everest gestiegen. Es kommen nicht viele Menschen auf den Mount Everest und die da hinkommen, die freuen sich. Es sind aber jährlich über hunderte Menschen, die sterben bei dem Versuch, den Mount Everest zu besteigen. Und so wurde natürlich dieser Sherpa gefragt, wie hast du das gemacht? Wie bist du 23 Mal auf den Mount Everest gekommen? Und seine Antwort war, in jedem Berg ist ein Gott oder eine Gottheit. Es liegt in unserer Verantwortung, diese Gottheit glücklich zu machen. Monate bevor ich einen Berg besteige, fange ich an, diesen anzubeten und um Vergebung zu bitten. Denn jedes Mal, wenn ich ihn besteige, laufe ich auf seinem Körper. Das Beispiel zeigt uns, dass der Sherpa ein kleines Verständnis hat von der Schöpfung Gottes. Apostel Paulus fasst es so schön zusammen im Römerbrief 1, die Verse 18 bis 20. Dort lesen wir, dass kein Mensch eine Entschuldigung hat, um zu behaupten, er kenne Gott nicht. Man nimmt durch das Nachdenken die Kraft Gottes war, man kann sich nicht vor ihm entschuldigen. Es gibt keine Entschuldigung zu sagen, ich kenne diesen Gott nicht, von dem du sprichst. Menschen nehmen durch das Nachdenken Gott wahr. Und die Menschen, die nachdenken, die machen sich irgendeinen Gott. Und sie verstehen, dass diesen Gott, den sie sich ausgedacht haben, dass dieser Gott nicht wie Menschen ist. Dieser Gott ist erhabener. Dieser Gott ist mächtiger. Dieser Gott ist etwas Besonderes. Das ist die Vorstellung des Menschen. Und sie fangen an, und sie wissen, so wie der Sherpa, sie müssen diese Lücke zu dieser Gottheit in seinem Beispiel schließen, und zwar indem sie ihn anbeten oder um Vergebung bitten. Genau dieses sehen wir auch bei den Philistern. Sie haben ein Verständnis von Gott, sie haben ihn erlebt, sein Wirken in ihnen. Und sie probieren nun durch ihre eigene Macht, ihre Schuld zu tilgen, durch das Schuldopfer. Vers 3 sagt uns, dass sie ihre Schuld anerkannt haben. Sie suchen Rat bei den Gottlosen, die ihnen ja raten, ein Schuldopfer darzubringen. Und eigentlich, wenn man überlegt und zum Beispiel, wenn man krank ist, dann sucht man doch Rat bei einem Arzt. Wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich doch nicht zu einem Kfz-Mechaniker und frage ihm, warum tut mir meine Niere weh? Oder wenn mein Auto kaputt geht, dann gehe ich noch nicht zu einem Musiker und sage, es geht nicht mehr an. Wenn ich Geld brauche, dann gehe ich nicht zu einem Verkäufer, weil er Geld hat, sondern ich gehe zu meiner Bank und hole ein Darlehen. Doch die gottlosen Führer sehen ihre Schuld vor Gott an und gehen zu gottlosen Priestern, damit sie ihnen Rat geben. Und genauso sollte es auch bei dir sein. Also nicht genauso wie die Philister es gehandelt haben, sondern das Gegenteil. Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, dann sollst du nicht zu einem Atheisten gehen und ihm Fragen stellen, warum habe ich eine Schuld vor Gott? Die Antwort bekommst du bei einem Christen. John Bunyan in seinem ausgezeichneten Werk Die Pilgerreise beschreibt, wie Christ, nachdem er in einem Buch gelesen hat, seine Sündenlast anerkennt. Er kann mit dieser Sündenlast nicht umgehen und er schreit, was soll ich tun? Er weiß, er lebt in der Stadt Verderben und er weiß, sein Untergang wird kommen. Er weiß, er hat eine Schuld vor dem heiligen Gott. Und was macht er? Er sagt es natürlich seiner Frau und seinen Kindern, die zu dem Zeitpunkt ungläubig sind. Und sie sagen oder denken sich, da stimmt was nicht. Leg dich ruhig hin, schlaf eine Nacht und dann geht es dir besser. Und der moderne Mensch akzeptiert den Zorn Gottes nicht. Gott ist kein wütender Gott. Das Konzept von einem zornigen Gott ist überholt, es ist veraltet. Das finden wir nur im Alten Testament, das nicht mehr gilt. Doch im Laufe der Kapitel 4 bis 6 starben etwa 35.000 bis 50.000 Menschen wegen dem Zorn Gottes. Und die Frage ist, was hältst du von dieser Wahrheit, dass Gott heilig ist und dass Gott zornig ist? Was denkst du darüber, wie denkst du darüber, dass Gott Krankheiten gibt, wie die Beulen und sogar Menschen tötet? Wir erinnern uns an die Söhne Elis, die gestorben sind, wo es Gott auch prophezeit hat. Du wärst nicht der einzige Mensch, der denken würde, der Gedanke von einem heiligen Gott, einem Gott, der richtet Sünden, Menschen mit Krankheit straft, ist böswillig oder sogar veraltet oder falsch. Und vielleicht denkst du sogar, an so einen Gott will ich nicht glauben. Weil den Gott, den ich kenne, ist ein Gott, der voller Liebe ist. Weißt du, was diese Gedanken vorantreibt oder warum sie entstehen? Diese Gedanken kommen, weil du denkst, jeder Mensch hat die Gnade Gottes verdient. Zu diesem Punkt sagte Dr. Derek Thomas Folgendes. Er hat Folgendes erlebt. Er unterrichtet an einer Schule und hat einem Schüler eine richtig schlechte Note gegeben. Und dieser Schüler kam zu ihm hin und hat zu ihm gesagt, Dr. Thomas, ich habe für diesen Kurs gelernt, ich habe viel für diesen Kurs gelernt, ich verdiene eine bessere Note. Und der Dr. Thomas sagt zu ihm, ich verstehe nicht ganz, was meinst du? Ich habe sehr viel gelernt, ich habe mich angestrengt, ich verdiene eine bessere Note. Und der Dr. Derek Thomas sagt zu ihm, aber deine Antworten waren falsch. Der Schüler, er hatte das Gefühl, Anspruch zu haben auf eine gute Note, nur weil er mehr gelernt hat oder weil er viel gelernt hat. Und genau das machen die Menschen heute auch. Sie verwechseln, Recht zu haben mit Gnade. Es wäre Gnade, hätte ihn eine gute Note gegeben, wenn er lang gelernt hätte und doch die falsche Antwort gehabt hätte und eine gute Note bekommen hätte. Doch er hat mit Recht gehandelt, weil die Bedingungen klar sind. Wenn die Antwort richtig ist, gibt es einen Punkt. Und wer genügend Punkte hat, kriegt eine gute Note. Meine Lieben, ich muss euch sagen, dass die Bibel uns nicht nur von einem liebenden Gott berichtet, sondern von einem heiligen Gott. Wir lesen von einem heiligen Gott, einem Gott, der Krankheiten schickt, einem Gott, der bestraft, einem Gott, der Völker vernichten lässt, um seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit zu wahren oder zu zeigen. Und so ist natürlich die Frage, die das Volk Gottes stellt in diesem Kapitel: Wer oder wie kann ich vor einem heiligen Gott bestehen, lebenswichtig? Gott offenbart seine Heiligkeit in dem Gericht über die Philister. Doch ihre Reaktion, die Reaktion der Philister auf diese Heiligkeit, die Gott offenbart durch die Plage, war eine falsche Reaktion. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt: der falsche Weg, mit der Heiligkeit Gottes umzugehen. Der falsche Weg, mit der Heiligkeit Gottes umzugehen. Die Philister haben ihre Schuld anerkannt. Die Wahrsager, die Priester haben ihnen gesagt, ihr müsst ein Schuldopfer bringen, und zwar 5 goldene Mäuse und 5 Tumore oder 5 Beulen, lesen wir in der Schlachterübersetzung. Wir wissen, warum 5 Beulen und warum 5 Mäuse, aber warum goldene Abbilder davon? Ja, es waren 5 Städte, die davon betroffen waren, die mit dieser Beulenpest geschlagen worden sind und Menschen sind gestorben. Es war die Strafe Gottes für ihr Handeln. Es war Gottes Gericht, Gottes Heiligkeit, wie es ihn offenbart hat. Aber warum 5 Mäuse und warum diese Beulen? Einige Ausleger behaupten, dass es etwas ist wie Sympathiemagie. Man macht von dem eine Abbildung, womit man geschlagen worden ist. Eine Abbildung von den Plagen, zum Beispiel, wenn man eine Plage getroffen hat. Oder wenn eine Stadt einen Feuerbrand erlitten hat, also abgebrannt ist, dann macht man ein kostspieliges Bild von einer Stadt, die brennt, um irgendeinen Gott zu besänftigen. Und das ist Heidentum in Rohform. Doch wenn wir darüber nachdenken, dann ist es doch etwas Seltsames, eigentlich sogar was Bizarres oder ja sogar Lächerliches. Ich meine, stellt euch vor, sie wollen 5 Abbildungen von den Beulen machen. Wie sollen sie es gemacht haben? Gab es einen Rundbrief, wo drin steht, der mit den schönsten Beulen soll kommen und die werden angeschaut und davon machen wir Abbilder? War das eine Art Modenschau, wo jeder oben ohne rumlief und die Beulen zeigen musste, die er hatte, und die 5 Könige der Philisterstädte haben gesagt, okay, diese 5 sind am schönsten, von denen machen wir Abbilder. Man merkt eigentlich, wie lächerlich der Ratschlag dieser Priester war von den Philistern, von den gottlosen Priestern. Dieser Ratschlag war einfach nur verkehrt, ja falsch, lächerlich, dumm. Und sie dachten, mit diesen Abbildungen können sie den heiligen Gott besänftigen. Kann der Gerechtigkeit Genüge getan werden. Ich denke, jeder von uns, wenn man das Wort Gerechtigkeit hört, würde sagen, ja, er kennt das Wort, er liebt das Wort. Wir lieben, wenn die Richter gerecht sind. Wir lieben eine gerechte Polizei, einen gerechten Chef, eine gerechte Regierung. Und es gibt Dinge, wo die meisten Menschen von uns zustimmen würden, dass wenn eine Straftat begangen ist, Kindermisshandlung oder Mord, dass man demjenigen eine gerechte Strafe zufügen muss, indem man ihn wegsperrt. Gerechtigkeit ist ein Wort, das wir vielleicht im allerersten Moment mögen. Und ein Bibelschullehrer hat mal berichtet, er hat unterrichtet an einem College und er hat eine Aufgabe aufgegeben, eine Hausaufgabe, und hat gesagt, bis Ende des Sommers müsst ihr sie fertigstellen. Das Datum kam, der Sommer war vorüber. Alle geben sie ab, außer ein einziger Schüler. Er geht nach dem Unterricht zum Lehrer und sagt, ich habe es nicht geschafft. Ich habe viel Stress gehabt mit anderen Aufgaben, in anderen Fächern, habe meine Zeit schlecht eingeteilt. Bitte seien Sie mir gnädig und geben Sie mir noch eine Schonfrist. berührt natürlich von den Worten, hat ihm eine Schonfrist gegeben. Er hatte einen Monat länger Zeit. Es war ein Schüler, der ihn darum gefragt hat. Bei der nächsten Arbeit, die er aufgegeben hat, waren 20 Schüler, die vor ihm standen und gebittet haben, gnädig zu sein. Sie haben es nicht geschafft. Und auch hier war er gnädig. Und bei der nächsten Arbeit waren es 50. Und dann sagte der Lehrer, es reicht, ihr bekommt alle die Note 6. Und dann sagte einer, das ist aber ungerecht. Er hat natürlich die Möglichkeit genutzt, zu sagen als Bibelschullehrer, was Gerechtigkeit bedeutet. Und sie haben nämlich die Gnade mit Gerechtigkeit verwechselt. Es ist gerecht, ihnen eine 6 zu geben, denn sie hatten eine Frist abzugeben. Es wäre Gnade, ihnen eine längere Frist zu geben. Und genau das sehen heute auch die Menschen. Sie verwechseln die Gnade mit der Gerechtigkeit. Doch wenn Gnade unverdient ist, nicht einem Werk zugeordnet oder keinem Kriterium, das der Gnadenempfänger hat, zurückzuführen ist, dann ist es ja nicht mehr Gnade, sondern ein Verdienst. Die Philister wollten Gnade vor diesem heiligen Gott oder von diesem heiligen Gott durch ihr eigenes Werk, durch ihren eigenen Verdienst. Sie haben schon im Kapitel 5 anerkannt, dass die Hand Gottes schwer auf ihn war. In Kapitel 6 wollen sie zurückschicken, haben schon ihre Schuld anerkannt und wollen ein Schuldopfer bringen. Und doch haben sie es nicht gelernt. Sie testen Gott. Sie nehmen 2 säugende Kühe, Kühe, die gerade erst Kälber bekommen haben, einen neuen Wagen, machen darauf die Bundeslade, eine Kiste nebendran und sagen sich, wenn diese 2 säugenden Kühe mit dieser Bundeslade weder zur Linken noch zur Rechten, sondern geradeaus zum Volk Gottes gehen, ja dann weiß Gott, der uns diese Plage gebracht hat. Ich denke, die meisten von uns wissen, zumindest die Mütter oder auf jeden Fall die Mütter, dass sie nicht so einfach weggehen können von einem Kind, das gerade noch gestillt wird. Und genauso ist es auch bei den Kühen. Die Kühe würden niemals von sich selber aus weggehen und ihre Kälber verlassen. Es ist ein neuer Wagen, es ist die Bundeslade drauf, die Kiste mit dem Schuldopfer und die 2 Kühe, die eigentlich niemals weggehen würden. Und ich weiß nicht, wie es war. Wir lesen darüber, dass die Philister der Bundeslade gefolgt sind. Und bevor sie losgegangen sind, haben sie vielleicht angefangen, Wetten zu machen. Und der eine zu sagen, ich wette, dass die Kühe keine 50 Meter weit weglaufen. Sie wollen ja zurück zu ihren Kälbern. Und sie sehen die Kühe laufen. Weder zur Linken noch zur Rechten, geradeaus. 50 Meter reicht, bestimmt keine 100 Meter. Keine 100 Meter laufen die Kühe. Und die Kühe, sie schreien, sie rufen. Aber sie laufen weder zur Linken noch zur Rechten, sondern geradeaus. Aber bei 500 Meter, da drehen sie um. 500 Meter ist die Grenze. Doch die Kühe gehen weiter. Weder zur Linken noch zur Rechten, sondern geradeaus. Was zeigt uns diese Geschichte? Gott braucht keine Umstände, um zu wirken. Gott achtet nicht darauf, ob die Kühe zurück müssen zu ihren Kälbern, sondern Gott regiert. Wie bei dem Propheten Eli mit dem Baalsanbeter, wo Gott noch sagt, schütte noch den Eimer über den Altar, eine Wasserrinne, ein Wassergraben um den Altar, schütte Eimer drüber. Die ganzen Umstände standen gegen Eli und doch hat Gott diesen Altar angezündet. Gott hat die Kühe trotz ihrer Mutterinstinkte dazu bewegt, weiterzulaufen. Ich selbst habe es erlebt, als wir bei Heinrich Hart im Garten waren, bei einer Feier, da fragen die Kinder immer nach Ziegen. Und er geht immer mit denen mit und bringt sie dann von einer Wiese zu der anderen oder zurück zu ihrem Stall. Und da war eine, die wollte nicht zurück, die hat sich versteckt in einem Strauch. Und dann habe ich sie auch ein bisschen gescheucht und sie hat sich irgendwie gewehrt, aber ist gegangen. Als wir zurückgelaufen sind, haben wir gemerkt, dass ihr kleines Zicklein noch in dem anderen Garten war. Und dann war es eigentlich klar, diese Ziege wollte nach ihrem Kind schauen oder nach dieser jungen Ziege schauen. Ich weiß nicht, ob es ihr Kind war. So war es auch bei den Kühen, aber Gott hat sie geführt. Die Strecke war keine 500 Meter, es waren umgerechnet 15 Kilometer, in dem die Philisterkönige zugeschaut haben, wie diese Bundeslade mit diesem neuen Wagen und den zwei Kühen, die ständig nur Gemut haben, gelaufen ist. Und auf dem Feld Josua in Bet-Shemesh sind sie angehalten. Es ist fast so eigentlich, wie wir es hören im Navigationssystem, sie haben ihr Ziel erreicht. Kein Meter weiter sind sie gelaufen, genau auf diesem Feld sind sie stehen geblieben. Die Philister dachten vielleicht am Anfang, es war nur Zufall, dass die Plagen sie getroffen haben. Es war nur Zufall, dass ihr Dagon umgefallen ist, ja kaputt gegangen ist. Doch bei Gott gibt es keine Zufälle. Gott ist kein Zufall und Gott führt nicht zufällig. Gott ist allmächtig, souverän und er führt nach seinem Ratschluss. Und die Reaktion der Philister war, als sie erkannt haben, dass es Gott war, da sind sie zurückgegangen. Sie haben anerkannt, Gott hat ihnen das Leid gebracht. Sie haben ein Schuldopfer mitgegeben und sie haben Gott versucht. Und doch wirkt Gott nach seinem Ratschluss. Die Antwort, wie die Philister sie auf die Frage zeigen, wer vor dem heiligen Gott bestehen kann, war nicht die richtige. Nicht durch ihre eigene Gerechtigkeit, nicht durch ihr eigenes Schuldopfer können sie vor dem heiligen Gott bestehen. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wie kann ein Gott, der heilig, ein Gott, der gerechtig ist, besänftigt werden? Und vielleicht kann man sagen, die Philister, sie wussten es nicht besser. Sie hatten das Gesetz Mose nicht. Sie hatten nicht diese Offenbarung, wie das Volk Gottes es hatte. Sie waren stolz, sie waren arrogant und sie hatten die falsche Antwort. Aber das Volk Gottes, es kennt Gott. Es muss die Antwort besser wissen. Und was lesen wir? Sie haben sich gefreut, dass sie die Bundeslade gesehen haben. Der Ort, wo die Bundeslade angekommen ist, ist eine Stadt, an dem die Leviten, die Söhne Aarons, gelebt haben. Und zwar genau die, die dafür zuständig sind, diese Bundeslade zu transportieren. Das lesen wir in Josua 21, Vers 16. Sie waren voller Freude. Sie haben auf einem Riesenstein, der erwähnt wird, und der muss groß gewesen sein, denn er wird erwähnt, haben sie die Kühe geschlachtet. Sie haben einen Altar draus gemacht und Gott ein Schuldopfer gegeben. Doch da hat es nicht aufgehört. Wir lesen, dass 70 Männer und in der Schlachtübersetzung 50.000 Männer den Tod gefunden haben. In einigen anderen Manuskripten aus dem Alten Testament wird nur von 70 Männern berichtet. Ausleger sagen, das passt viel besser zu der Stadt, denn die Stadt hatte gar keine 50.000 Einwohner. Andere Ausleger sagen, wenn Gott 30.000 Israeliten schlägt, um ihnen eine Lektion zu erteilen, warum nicht auch hier 50.000, um ihnen zu zeigen, dass er heilig ist? Wir können es nicht genau sagen, doch der Punkt wird deutlich. Diese Männer können vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Die Bundeslade ist immer noch seine Herrschaft oder ein Abglanz seiner Herrlichkeit auf dieser Erde. Es ist nicht ein Glücksbringer, sondern es ist immer noch das Bild für Gottes Führung, für Gottes Wort, für sein Gesetz und für seine Heiligkeit. Männer sterben, weil sie die Bundeslade nicht nur angeblickt haben, lesen wir, man geht davon aus, dass sie auch sehen wollten, was der Inhalt ist und da reingeschaut haben. Und nach diesem tragischen Ereignis, nach der Freude, die Trauer, die Frage, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Das ist Vers 20. Die Philister haben zwei Fragen gestellt. Wie können wir die Bundeslade zurückschicken? Also am Anfang haben sie die zwei Fragen gestellt und eine Antwort bekommen von ihren Philistern. Diese Frage, die das Volk Israel stellt, wir lesen keine Antwort in unserem Predigttext. Doch die Bibel gibt uns eine Antwort, wer bestehen kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott. Niemand. Niemand kann bestehen vor diesem heiligen Gott. Kein Mensch erfüllt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Kein Mensch kann sich durch irgendein Werk die Gerechtigkeit oder die Heiligkeit Gottes verdienen, dass er nicht von seinem Zorn aufgefressen wird. Ist diese Wahrheit nicht traurig? Die Antwort wäre traurig und wäre tragisch, wenn die hier aufhören würde. Doch was im Alten Testament als Schatten von etwas Größerem ist, was im Alten Testament ein Finger ist, das auf etwas Größeres zeigt, darüber spricht das Neue Testament von diesem Größeren. Das Neue Testament gibt uns die Antwort auf die Frage, wer oder wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen? Gott hat seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott. Und dieser hat die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Zu 100% hat er das Gesetz Gottes gehalten. Jesus ist am Kreuz gestorben, um die Sünde der Erwählten vor Gott hinwegzunehmen. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21. Er, und hier wird von Jesus, schreibt Paulus von Jesus, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat in Jesus Christus, Gottes Gerechtigkeit wurde in Jesus Christus Genüge getan. Und diese Gerechtigkeit wird dir mittels des Glaubens durch Gnade zugesprochen. Die Bibel spricht darüber, dass du, wenn du ein Sünder bist, dass du, wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen, du Buße tun sollst und glauben sollst an das Erlösungswerk Jesu Christi. Und ich hoffe, du verstehst, dass das Bild, das uns die Bibel von Gott gibt, nicht dein Opa ist, der seinen Garten in Schuss hält, bei dem du einen Ratschlag holen kannst. Nicht jemand ist, der dir einfach nur gerne zuhört. Nicht jemand ist, der einfach nur dein bestes Leben auf dieser Erde haben, dass er will, dass du das beste Leben auf dieser Erde hast, sondern dass dieser Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und sein heiliger Zorn ist über dich, wenn du nicht sein Kind bist. Lass dich mit Gott versöhnen. Das ist, worüber die Bibel spricht im Neuen Testament. Und zum Abschluss der Predigt, bevor ich ins Gebet komme, möchte ich noch 2. Korinther 5, Vers 20 lesen. So sind wir nun Botschaft für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen. Großer Gott, wir danken dir für die Wahrheit, die du uns im 1. Samuelbuch offenbarst. Du hast deine Heiligkeit durch deinen Zorn über die Philister offenbart. Herr, wir danken dir, dass dein Wort, deine heilige Schrift darüber spricht, dass du voller Liebe bist, dass du voller Geduld, Barmherzigkeit und Sanftmut bist, aber genauso auch voller Zorn, voller Heiligkeit und voller Eifersucht. Wir bitten dich, helfe du uns zu verstehen, wie wir, die wir Sünder sind, vor dir, heiligem Gott, bestehen können. Offenbare du uns das Erlösungswerk Jesu Christi, und zwar den Menschen, die nicht an dich glauben, die noch nicht Versöhnung gefunden haben in Jesus Christus. Wirke du in deiner Gnade durch die Kraft deines Geistes in den Herzen der Sünder. Überführe du uns, schenke du uns Kraft. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.